Biada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Biada.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Biada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, manchmal auch zwei und ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Biada, das aktuelle Thema, die Folgen des Ukraine-Krieges und zwar nicht global, nicht abstrakt, sondern ganz konkret für all die ukrainischen Kinder und Jugendlichen, von denen so viele aus ihrer Heimat flüchten mussten. 203.000 von ihnen sind nach aktuellen Zahlen der Kultusministerkonferenz an Schulen in Deutschland aufgenommen worden. Gut 7.000 davon in Berlin. Aber was ist mit denen, die zwar nach Deutschland gekommen, aber bislang keinen Platz an einer Schule erhalten haben? Wie kann das überhaupt sein? Von wie vielen Kindern und Jugendlichen reden wir da überhaupt? Und wie kann man ihnen helfen? Darüber möchte ich sprechen, nicht mit einem Gast, sondern mit gleich zwei. Mit Hans-Jürgen Kuhn vom Verein Schöneberg hilft und mit Martin Pfafferoth von der Bertelsmann Stiftung. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Hans-Jürgen Kuhn, Sie waren 1989 bis 1990 für die Grünen Bildungsstaatssekretär in Berlin. Ist schon eine Weile her. Was machen Sie jetzt?
Ich arbeite ehrenamtlich seit 2016 in einem Verein, den wir gegründet haben, Schöneberg hilft. Als die ersten Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan, Irak kamen und Berlin vor einem Riesenproblem stand und erkennbar darauf nicht vorbereitet war. Und mein wesentliches Teilgebiet ist, sich um die Kinder und Jugendlichen zu kümmern und Fragen von Bildung und Betreuung zu sichern, soweit wir das eben tun können als Verein, als kleiner gemeinnütziger Verein.
Und das Thema Bildung treibt Sie seit vielen Jahren um. Sie waren 30 Jahre in der Bildungsverwaltung in Berlin und Brandenburg in unterschiedlichen Funktionen unterwegs. Das Thema lässt Sie nicht mehr los, Herr Kuhn.
Nein, und vor allen Dingen, wenn man die Steuerungsebene verlässt, auf der man sich ja bewegt im Bildungssystem, auf der Verwaltungsebene, dann erkennt man, wenn man ganz unten ist und schaut, wo sind denn die Angebote für Jugendliche und Kinder, die Fluchtgeschichte haben und wie geht es ihnen dann in unserem staatlichen Bildungssystem, dann erlebt man doch sehr viel mehr und konkreter die Unzulänglichkeiten, sowohl in der Frage, welche Lehrkräfte haben wir eigentlich, die fit sind, die motiviert sind, solche Kinder und Jugendlichen zu unterrichten, aber auch, welche ganz banalen Probleme in Anführungszeichen hat eine Stadt wie Berlin, nämlich fehlende Schulräume. Und insofern entstehen da nochmal Problemlagen, denen wir dann versuchen, natürlich auch politisch eine Lösung zuzuführen oder Druck zu machen, dass die Politik Lösungen entwickelt und sich nicht immer wundert, wenn dann mal wieder Geflüchtete in der Stadt erscheinen und ratlos ist, was zu tun ist.
Sie haben zusammen mit Dirk Zorn und Martin Pfafferoth von der Bertelsmann Stiftung ein Konzept entwickelt, wie die Stadt Berlin das Problem auf pragmatischem Weg angehen könnte. Sie haben es eben schon angedeutet. Herr Pfafferoth, Sie sind Politikwissenschaftler und Projektmanager im Programm Bildung und Next Generation der Bertelsmann Stiftung. Vorher haben Sie den Bereich Bildung und Wissenschaft der Friedrich-Ebert-Stiftung geleitet. Das Thema Integration ukrainischer Kinder und Jugendlicher ins deutsche Bildungssystem, ist das jetzt eigentlich eine Erfolgsgeschichte oder nicht? Gut 200.000 Kinder und Jugendliche sind in den Schulen angekommen. Das ist ja schon mal eine ganze Menge, Herr Pfafferoth.
Ja, und ich glaube, als allererstes muss man auch feststellen, dass es natürlich ganz viele positive Beispiele vor Ort gibt, die zeigen, dass die Integration ukrainischer Kinder und Jugendliche auch funktioniert. Und ich glaube, das muss man auch mal sehen angesichts der vielfachen Herausforderungen, mit denen das Schulsystem derzeit konfrontiert ist und all den Belastungen, die Schulleitung, die Lehrkräfte in letzter Zeit zu schultern hatten. Corona, die ganzen Probleme, die damit einhergingen, das Auffüllen von Lehrrückständen, die psychosozialen Belastungen und vor allem, über allem schwebt natürlich der Lehrkräftemangel. Es ist eine absolute Leistung derjenigen, die vor Ort arbeiten, dass sie an so vielen Stellen bei der Integration ukrainischer Kinder und Jugendlicher tatkräftig angepackt und das eben auch tatsächlich gestemmt haben. Also grundsätzlich ist es natürlich an vielen Stellen gut gelungen. Auch die Schulverwaltungen haben natürlich vieles getan. Ich glaube auch, und das zeigen Befragungen beispielsweise des Schulbarometers, dass sich seit 2015, 16, wir können den Blick ja auch noch ein bisschen weiter nach vorne weiten, viel getan hat bei den Erfahrungen mit zugewanderten, geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Man sieht, dass die Konzepte bei der Beschulung neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler weiterentwickelt worden sind. Das aber, das muss man gleichzeitig dazu sagen, und das ist auch eine Problematik, insbesondere bei den Schulen, die eben viel mit zugewanderten, geflüchteten Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und das sind besonders häufig Schulen in nicht privilegierter, sondern in belasteter sozialer Lage. Und da sind wir schon an einem Problem, weil wir gleichzeitig wissen, dass an diesen Schulen auch der Lehrkräftemangel eben besonders groß ist. Und dieser Lehrkräftemangel, der überwölbt natürlich alles und macht es für die Schulen so unheimlich schwer, jetzt auch noch diese zusätzliche Aufgabe. Und das sind ja übrigens nicht nur ukrainische Kinder und Jugendliche, die im letzten Jahr zu uns gekommen sind. Etwa gleich viele Kinder und Jugendliche sind aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen, in dieses System integrieren. Also das ist das Grundproblem. Und gleichzeitig haben wir natürlich mit der Fluchtbewegung nicht nur Schülerinnen und Schüler ins System bekommen, sondern auch Lehrkräfte. Viele erwachsene Menschen, die eine pädagogische Erfahrung haben, die eine pädagogische Ausbildung haben. Und das ist das Positive daran. Wir haben auch Ansatzpunkte für eine Lösung der Herausforderungen. Und darüber sprechen wir vielleicht nachher auch nochmal
Ja, ich würde
intensiver.
jetzt gerne noch mal erstmal einen Punkt zurückgehen, Herr Kuhn. Wie kann das eigentlich sein? Also wir sind bei all den Problemen, die es auch gibt, und der Fachverrat hat eben schon einige angesprochen, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass jedes Kind und jeder Jugendliche, der nach Deutschland kommt, der nach Berlin kommt, auf jeden Fall einen Platz in der Schule erhält. Das mag dann vielleicht manchmal eng sein, das mag problematisch sein, wie Herr Fafferoth gerade dargestellt hat, aber wie kann es sein, dass es Kinder gibt, Kinder und Jugendliche gibt, die ganz offenbar eben keinen Platz in der Schule erhalten? Und wie groß ist denn dieses Problem? Wie groß, von was für einer Dimension sprechen wir da, Herr Kuhn?
Also für Berlin lässt sich relativ genau beschreiben, warum es eben nicht gelingt, das Recht auf Bildung und damit einen Platz in einer öffentlichen Schule einzulösen. Berlin hat seit Jahren steigende Schülerzahlen durch Zuzug und ist nicht darauf vorbereitet, den Schulraum in demselben Tempo zu bauen. Das heißt, wir haben eine riesen Schulbauoffensive auf der einen Seite und trotzdem gelingt es damit noch nicht, die notwendigen Schulen neu zu bauen oder zu sanieren oder zu erweitern, um nicht nur der Berliner Schulbevölkerung jedem Kind einen Platz zu geben, sondern auch noch in Größenordnungen, wie es jetzt immerhin probiert wurde und erfolgreich war, dass 7.000 ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche ins System aufgenommen wurden. Es sind aber viel mehr Kinder und Jugendliche in der Stadt und für die gibt es Wartelisten bei den staatlichen Schulämtern in allen 12 Bezirken. Die Zahlen auf diesen Wartelisten, die veröffentlicht werden, schwanken zwischen 1 und 2.000. Und tatsächlich gibt es aber auch noch ukrainische Familien, die in der Stadt sich aufhalten und schon gar nicht mehr ihre Kinder angemeldet haben für einen Schulplatz bei den bezirklichen Behörden, sondern eigentlich auch hoffen, dass sie in ein paar Monaten wieder zurückkehren können und deswegen kein Interesse daran bekunden, in eine Klasse aufgenommen zu werden, wo ihr Kind dann 20 Stunden die Woche Deutsch lernen soll.
Aber wir haben doch Schulpflicht und Schulpflicht gilt doch unabhängig von der Nationalität, sie gilt unabhängig vom Aufenthaltsstatus und ich würde sagen, Herr Kuhn, Schulpflicht ist etwas, was in beide Richtungen geht. Schulpflicht für die Kinder und Jugendlichen, die Schule zu besuchen und Schulpflicht für den Staat, Schule zu ermöglichen.
Ja, und das ist abstrakt richtig. Konkret ist aber die Stadt Berlin und ihr Schulsystem nicht in der Lage, dieses Recht einzulösen. Deswegen gab es schon in der ersten Fluchtwelle 2016, 17 Versuche, dann Vorbereitungsgruppen einzurichten, die auch heute wieder am Laufen sind, über die wir nachher vielleicht nochmal sprechen, die quasi diese Wartehallensituation abfedern sollen, indem man dann 4 Stunden täglich eine Art von Betreuung angeboten bekommt, weil einfach die Schulpflicht nicht an einer Schule erfüllt werden kann. Das ist
Wie
einfach ein
lange
Fakt.
warten denn die auf den Listen, auf den Wartelisten? Wie lange sitzen da Jugendliche und Kinder drauf auf solchen Listen?
Also das schwankt zwischen ein, 2 Wochen und mehreren Monaten inzwischen. Wenn man sich anguckt, die Zahlen der im System aufgenommenen Kinder in Berlin, dann sind in den letzten 8 bis 12 Wochen kaum noch gesteigerte Aufnahmezahlen, was auch verständlich ist. Im ersten Schub wurden alle freien Plätze gefüllt, wurden neue Willkommensklassen eingerichtet. Inzwischen gibt es keine Räume mehr, die Schulen sind dicht und jetzt versucht der eine oder andere Bezirk dann eben auch in Räumen einer Bücherei, eines Jugendclubs noch irgendwie eine Klasse reinzuquetschen, aber die Zahlen stagnieren im Grunde genommen. Es kommen mehr Kinder und Jugendliche in der Stadt, auch in die Stadt, auch wegen der Situation in der Ukraine, die sich dramatisch verschlechtert hat für Mütter mit Kindern. Aber in Berlin kann man eben nicht einfach Schulräume herbeizaubern und darum wird die Warteliste immer länger.
Und was macht da jetzt Schöneberg hilft, Herr Kuhn?
Ja, wir haben neben unseren allgemeinen Angeboten der Flüchtlingsberatung und Betreuung haben wir im April begonnen, weil das Problem sich abzeichnete, dass also angesichts der Größenordnungen das Schulsystem nicht so schnell erweitert werden kann. haben wir auch vor dem Hintergrund der Debatte, die begonnen wurde, nämlich die ukrainischen Kinder wollen mit ihren Familien wieder zurück und wollen deswegen gerne hier ukrainischen Unterricht erhalten, entweder im Online-Verfahren, was ja lange funktioniert hat, oder auch in Mischformen von Präsenzunterricht mit ukrainischen Lehrkräften oder im Online-Betrieb. Und dieser Gedanke wurde in der öffentlichen Debatte als mangelnde Integrationsfähigkeit oder Bereitschaft ausgedeutet. Wir haben das eher als eine Chance gesehen, kurzfristig zu helfen und haben dann mit Mitteln der Bertelsmann Stiftung und der Bosch Stiftung 6 ukrainische Lehrkräfte beschäftigt als Honorarkräfte und haben in 2 Klassenräumen, die leer standen, Unterricht angeboten. Und das führen wir bis heute so weiter. Die Kinder und Jugendlichen, die zu uns kommen, in 2 Klassen, erhalten an 3 Tagen in der Woche Unterricht durch ukrainische Lehrkräfte in ihren Fächern, können am Online-Unterricht teilnehmen, sofern es ihn noch gibt, was jetzt schwieriger geworden ist, und erhalten ein Betreuungsangebot. Wenn sie dann einen Platz in einer öffentlichen Schule finden, können sie da sofort hinwechseln. Aber wir haben Kinder, die sind seit Monaten bei uns und lernen mit ihren Lehrkräften nach ukrainischem Rahmenplan hier weiter und versuchen so anschlussfähig zu bleiben.
Herr Favorot, ich habe das tatsächlich in den ersten Monaten nach Beginn des Ukraine-Krieges oft so ein bisschen als auch einen mangelnden Respekt vor den Wünschen und Erwartungen der geflüchteten Familien erlebt, dass gesagt worden ist, jetzt seid ihr in Deutschland, jetzt müsst ihr sofort ins deutsche Bildungssystem voll rein. Wir tun einfach so, als ob es eure Vergangenheit in der Ukraine nicht gibt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen und dass auch eure Zukunft auf jeden Fall hier liegt. Das mag ja so sein, aber es ist natürlich in der Realität so, dass Menschen Zeit brauchen, auch anzukommen, psychologisch anzukommen, sozial, emotional anzukommen. Und wir haben so ein bisschen, oder das Bildungssystem hat so ein bisschen versucht zu sagen, von einem Tag auf den anderen seid ihr in Deutschland angekommen, auch in der Bildung, obwohl viele eben noch gerne ihre ukrainischen Perspektiven weiterverfolgen wollten. War das der Punkt, wo Sie gesagt haben, als Bertelsmann Stiftung, da müssen wir rein, da müssen wir helfen?
Wir haben tatsächlich ein Stück weit, dass wir gesagt haben, wir sehen, dass wir Brücken brauchen in dieser Übergangszeit, in dieser schwierigen Situation, in der wir auch nicht wissen, wie sich die Dinge entwickeln. Ich glaube, ein Grund dafür, dass man eben seitens des Systems relativ klar eben auf eine zügige Integration des Regelsystems setzt, ist, dass man weiß, und da gibt es natürlich auch wissenschaftliche Befunde, dass es grundsätzlich besser ist, im Regelunterricht, in Regelklassen auch unterrichtet zu werden, als zu lange in separaten Schulungssituationen. Das will natürlich keiner, dass wir hier Konstellationen haben, mit denen Schülerinnen und Schüler dauerhaft jahrelang in separaten, parallelen Schulkonstellationen sich befinden, sondern sie sollen natürlich frühzeitig auch Kontakt mit deutschen MitschülerInnen finden. Wir haben eine interessante Studie des RWIs aus dem Dezember, dass man mit Längsschnittdaten gearbeitet hat. Das wird in Deutschland im Bildungssystem ja viel zu wenig gemacht, aber Hamburg bietet das, dass wir dort einmal Schülerinnen und Schüler im Längsschnitt anschauen können in ihrer biografischen Entwicklung. Und da hat man gesehen, dass Schülerinnen und Schüler, die in der Grundschule eher schnell in den Regelunterricht kommen, bessere Leistungsergebnisse haben, häufiger auf ein Gymnasium kommen, als diejenigen, die in Willkommensklassen sind. Das sind, glaube ich, alles so Befunde und eine Gemengelage, die dazu führen, dass man sagt, grundsätzlich wollen wir eine rasche Beschulung im Regelsystem. Und das ist vom Grundsatz her auch richtig. Aber ich glaube, wir haben hier eine Ausnahmesituation. Herr Kuhn hat es eben sehr plastisch dargestellt, wie in Berlin derzeit die Situation ist. Solange wir eben solche grundsätzlichen Infrastrukturen des Systems nicht haben, solange ist das unrealistisch. Wir haben jetzt derzeit ja die Situation, dass wenn es zu Beschulung kommt, das häufig eben anhand der Kapazitäten entschieden wird. Also wo haben wir jetzt noch Kapazitäten für die Schülerinnen und Schüler frei und nicht anhand von Bedarfen? Und dann gibt es noch mal die viel krassere Version, die Herr Kuhn beschrieben hat, dass überhaupt gar kein Platz angeboten wird. Und in diesem Zusammenhang muss es doch Sinn machen, Brücken zu bauen und Möglichkeiten zu bieten, wie in der Übergangszeit eigenorganisierte Unterrichtsformen auch möglich sein sollen und können. Und vor allem, wenn wir auch noch eben bedenken, dass wir viele ukrainische Lehrkräfte, PädagogInnen hier haben, die teilweise nichts beruflich jetzt tun, die gerne in ihrem Beruf arbeiten würden, und die natürlich absolut dafür geeignet wären, genau das zu leisten.
Ich meine, da hat sich natürlich auch eine Menge getan nach diesen ersten Wochen und Monaten, wo ich auch genau diese Kritik geübt habe. Ihr müsst beide Seiten sehen. Mittlerweile haben fast alle Bundesländer auch ukrainische Lehrkräfte eingestellt. Je nach Bundesland können das durchaus viele sein. Das heißt, man hat schon gesehen, dass da ein Potenzial ist. Man hat schon gesehen, dass man dort nicht nur etwas gegen den Lehrermangel in Deutschland tun kann an der Stelle, sondern dass man auch diese zweite Perspektive von Bildung, eben die ukrainische Seite, bedienen kann. Also ganz untätig, Herr Kuhn, waren da die Kultusminister dann auch nicht. Das haben die schon kapiert, oder?
Naja, untätig waren sie ohnehin nicht. Sie versuchen schon nach besten Möglichkeiten zu helfen. Aber die eingestellten ukrainischen Lehrkräfte sind deswegen im System eingestellt worden, weil sie zu der Minderheit derer gehören, die ein deutsches Sprachniveau auf der Ebene C1 absolvieren können. Das ist aber der kleinste Teil der ukrainischen Lehrkräfte. Die meisten können Ukrainisch und Russisch und auch ein bisschen Englisch. Und mit der Qualifikation werden sie nicht eingestellt und sind für die Bildungsverwaltung nicht zu gebrauchen. Und das ist quasi der Skandal an einer Stelle, wo die Kinder dieser, zum Teil ja auch Mütter und unversorgten Jugendlichen, gerade von diesen Lehrkräften ja in einem Nothilfemodus unglaublich viel profitieren könnten. Und deswegen zielt ja unser Vorschlag darauf, dass wir in dieser Notsituation, das muss man ja immer betonen, es geht nicht um eine Regelinstallierung, die wir wollen, sondern wenn sich Tausende von Familien am Flughafen Tegel in den Hangars monatelang aufhalten müssen oder am Flughafen Tempelhof, wie jetzt belegt mit ca. 2000 Geflüchteten. Da sind immer 20-30% Kinder und Jugendliche bei und für die gibt es kein Angebot, gar keins. Und deswegen sagen wir, dann stellt doch bitte ukrainische Lehrkräfte ein und lasst diese Lehrer ihre eigenen Kinder unterrichten und gebt ihnen damit eine Tagesstruktur, eine emotional-kulturelle Sicherheit auch, dass sie in vertrauten Milieus sich austauschen können. Die kommen aus aktiven Kriegsgebieten und sind in jeder Hinsicht nochmal in der Gefahr, nicht nur wie bei Corona durch Abwesenheit von Struktur, sondern auch mit den Belastungen, die sie mitbringen, Schaden zu leiden, wenn sie dann in Großunterkünften ohne Angebote leben müssen. Und da tut sich die Verwaltung und die Politik schwer, weil das ja auch das Eingeständnis wäre, wir können ihnen quasi keinen Deutschunterricht anbieten, aber dann gibt's halt gar nichts, weil das andere ist ja irgendwie merkwürdig und passt nicht ins Regelsystem. Ja, es passt nicht, aber es ist notwendig. Und bis zum Sommer gibt's einfach zu viele Unversorgte.
Das ist dieses temporäre Nothilfeprogramm, was Sie vorschlagen, gemeinsam mit der Bertelsmann-Stiftung, Herr Favorot.
Ja, ich wollte noch gerade auf die Lehrkräfte eingehen. Was wir sehen, Sie hatten Herrn Kuhn gefragt, darauf hingewiesen, dass die Kultusministerien ja einiges getan haben. Das haben sie in der Tat. Und ich fand, dass die Kultusministerien da auch sehr flexibel waren in der Situation. Allerdings sind das natürlich auch Unterstützungsfunktionen. Es ist nicht die vollwertige Anerkennung als Lehrkraft. Und das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da kommen wir nämlich an die hohen Sprachhürden, C1, C2, die Herr Kuhn genannt hat, auch an ein Erfordernis von zwei Fächern. Das ist etwas, was die meisten ausländischen Schulsysteme gar nicht haben. Dort können Lehrkräfte mit einem Fach unterrichten. Wir haben bei der Anerkennung und bei den Anerkennungsverfahren ziemlich lange Zeiten und bürokratische Hürden. Und all das sind Stellschrauben, an denen gedreht werden muss, um dieses Riesenpotenzial, was wir haben. Und da übrigens auch nicht nur von ukrainischen Lehrkräften, sondern von internationalen Lehrkräften insgesamt zu heben. Die GEW hat 2021 eine Studie veröffentlicht und geht davon aus, dass wir über bis zu 1350 Personen im Jahr sprechen, die zusätzlich ins System geholt werden könnten. Und ich möchte da noch ergänzen, es geht, wenn man das im Hinblick auf den Fachkräftemangel und welche Potenziale da sind, kommt man immer so ein bisschen schnell in Verdacht, das Ganze als einen Teil des Fachkräfteproblems zu sehen. Es geht natürlich weit darüber hinaus. Wenn wir Lehrkräfte, internationale Lehrkräfte an Schulen haben, steigern wir die Diversität an diesen Schulen. Wir zeigen eine neue Normalität, die es ja überall sonst in der Gesellschaft gibt. Wir haben als Bertelsmann-Stiftung ein Programm initiiert, Lehrkräfte Plus in NRW, das ausländische Lehrkräfte qualifiziert. Und die Evaluation hat gezeigt, dass die Kollegien unheimlich davon profitieren, wenn wir ausländische Lehrkräfte dort haben. Das heißt, die Schulen profitieren, das System profitiert und als dritte Ebene die Lehrkräfte selbst, das darf man nicht aus dem Blick verlieren, die individuelle Perspektive. Es geht um Integration von Menschen, die nach Deutschland kommen. Und überall ist die berufliche Integration ein ganz, ganz entscheidender Baustein. Und deswegen ist es so elementar wichtig, ihnen Perspektiven zu geben.
Kurze Randbemerkung und von der Integration internationaler Lehrkräfte an deutschen Schulen profitieren natürlich auch alle Schülerinnen und Schüler, genau aus dem Grunde, wie Sie sagen, weil wir bisher wenn wir uns die Kollegin anschauen, kein Abbild unserer Gesellschaft haben. Ganz klar nicht. Und insofern ist es natürlich auch so, dass eine Perspektivenvielfalt auch die Qualität des Unterrichts nochmal verändern würde. Insofern ist es jetzt nicht so, dass nur die internationalen, die hinzukommenden Schülerinnen und Schüler davon profitieren würden. Es würden alle davon profitieren. Dieses temporäre Nothilfeprogramm, Herr Pfafferoth, was genau schlagen Sie vor und welche Rolle können, sollten da Stiftungen wie die Bertelsmann Stiftung übernehmen?
Das Programm bzw. der Grundgedanke, der mit dem Nothilfekonzept verfolgt ist, ist im Grunde eben skizziert worden von Herrn Kuhn. Solange es keine ausreichende Schulangebote für die ukrainischen Kinder und Jugendlichen gibt und wir über eine nennenswerte Zahl sprechen, möchten wir eine Brücke bauen, in der eigenorganisiert ukrainische Lehrkräfte, ukrainische Kinder und Jugendliche unterrichten. Wir als Bertelsmann Stiftung sehen unsere Rolle darin, dass wir hier ideell unterstützen. Herr Kuhn hat es eben gesagt, wir unterstützen auch ganz praktisch. Wir haben mit der Robert-Bosch-Stiftung im letzten Jahr nach Beginn der Fluchtbewegung aus der Ukraine eine Initiative gegründet, mit der wir deutsche Schulen insbesondere bei der Aufnahme und Integration ukrainischer Kinder und Jugendliche unterstützen möchten. Und da ist es ein Bestandteil, dass wir Ideen entwickeln, dass wir an Konzepten mitarbeiten, wie in diesem konkreten Fall, aber eben auch ganz praktisch mit tun und unterstützen. Und wir sehen in diesem konkreten Fall jetzt bei dem Nothilfekonzept auch eine Möglichkeit, dass wir mit Manpower, mit Ideen unterstützend tätig sind.
Herr Kuhn?
Ja, man muss sehen, dass wir einfach im Moment viel Zeit verlieren in einer Debatte in einer Debatte, wo gegrübelt wird, ist das denn in Ordnung? Kann man das zulassen, dass die Ukrainer Ukrainer unterrichten? Und in dieser Zeit muss man aber sehen, sind Kinder in dieser Stadt, für die ist ihr zentrales Lebensgefühl geprägt durch Angst und Unsicherheit. Die sind zum Teil ja jetzt erst im September, Oktober gekommen, nachdem der Krieg nochmal in eine neue Eskalationsphase gekommen ist. Und man muss sich das vorstellen, diese Kinder leben hier und warten auf eine Rückkehrsituation in der Angst, ob ihre Väter, ihre Brüder, ihre Verwandten überhaupt noch am Leben sind. Die Mütter wollen gerne wieder zu ihren Ehemännern zurück, vielleicht auch in unzerstörte Häuser und Wohnungen, die es ja auch noch gibt. Und in der Situation bieten wir ihnen nicht nur keine Wohnraumversorgung, sondern eine Aufenthaltssituation, in der ihre Kinder als Schwächste am meisten darunter leiden. Keine Angebote, keine Kontakte, sondern man lebt in großen Zelten oder in Containern auf Flughafengelände und wartet. Und in dieser Unsicherheit, finde ich, sind Debatten darüber, ob das jetzt vielleicht unerwünschte Nebenwirkungen hat, wenn Ukrainer Ukrainer unterrichten, finde ich völlig daneben. Hier müsste man schnell und unbürokratisch handeln und man würde auch freie Träger finden, die, glaube ich, den Mittler bilden durch Einstellung von Personal, um diese Betreuungssituation herzustellen, die wir jetzt dringend brauchen.
Sag mal, solche Debatten sollten uns eigentlich als Gesellschaft peinlich sein, dass wir sie überhaupt führen müssen. Das vielleicht nur als kurze Anmerkung am Rande. Herr Pfafferoth, die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz hat sich ja auch zu dem kurzfristigen Umgang mit dem akuten Lehrermangel geäußert. Finden Sie da vielleicht Unterstützung für das, was Sie vorschlagen?
Ja, absolut. Ich glaube, wir haben hier insgesamt ein Momentum für bessere Beschäftigungsmöglichkeiten von ausländischen Fachkräften, Lehrkräften. Und Fachkräften habe ich deswegen eben auch gesagt, weil es eigentlich nicht nur im pädagogischen Bereich geht. Die Bundesregierung hat gerade eine Fachkräftestrategie verabschiedet, in der sie insgesamt Fachkräftezuwanderung erleichtern will und auch solche Aspekte wie Berufserfahrung und nicht nur Zertifikate stärker berücksichtigen möchte. Das geschieht natürlich alles vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Aber es ist eben auch natürlich für den pädagogischen Bereich anwendbar und nutzbar, dieses Momentum. Und ich glaube, das ist auch im Bildungssystem angekommen und dass die Ständige Wissenschaftliche Kommission solche Dinge empfiehlt, wie vom Zweifacherfordernis abzurücken, auch bei den Sprachbarrieren runterzugehen, gleichzeitig auch die Anerkennungsverfahren schlanker zu halten. Das ist natürlich ein absoluter Meilenstein und ein unterstützendes Moment. Und so glaube ich durchaus, dass wir hier ein Gelegenheitsfenster haben, insgesamt zu einer verbesserten Situation zu kommen. Es ist natürlich für das System auch im Grunde nicht anders darstellbar. Wenn wir diesen Fachkräftemangel insgesamt haben im System, kann man sich diesem Potenzial, was im Land vor Ort ist, nicht verschließen. Wir haben als Bertelsmann Stiftung im letzten Jahr eine Fokusgruppenbefragung mit ukrainischen PädagogInnen durchgeführt, um mal zu erfahren, was sind denn überhaupt ihre Bedarfe hier vor Ort, wenn sie in den Lehrerberuf kommen möchten. Und es war so beeindruckend, wie viele gesagt haben, wir wollen einfach in dem Job arbeiten, in dem wir gut sind. Wir sind als Lehrer ausgebildet und wollen hier als Lehrer arbeiten. Das ist auch der Titel unserer Broschüre dann gewesen. Wir Lehrer wollen als Lehrer arbeiten. Und es ist wäre absurd, wenn wir diese Motivation, wo wir gerade eine Debatte darüber führen, wie kriegen wir Leute in den Lehrberuf, wenn wir diese Motivation, die vor Ort vorhanden ist, diese vielschichtigen Perspektiven auch, die diese Menschen mitbringen, nicht heben. Und ich glaube, das ist einleuchtend, die allgemeine Problemsituation ermöglicht das Ganze natürlich noch weiter und gibt dem weiter Anschub. Ich glaube, insgesamt haben wir hier ein Momentum, das wir nutzen können.
Herr Kuhn, letzte Frage an Sie. Was motiviert Sie ganz konkret bei Schöneberg Hilft? Was sind so die Erlebnisse, die Erfahrungen, die Sie motivieren und sagen, ja, wir machen das Richtige?
Also wir erleben in der täglichen Arbeit eine sehr entspannte und gelöste Atmosphäre bei den Kindern und eine große Freude, wenn wir ihnen Dinge ermöglichen, die sie ohne unsere Hilfe nicht tun könnten. Wir waren im Sommer mit der gesamten Gruppe beider Klassen, waren wir im Strandbad Wannsee. Das ist ja doch eine besondere Situation, so einen großen innerstädtischen Strand zu sehen, in einem heißen Sommer da baden zu gehen. Oder wir haben eine Dampferfahrt organisiert, wo dann auch ganz viele Eltern mitgekommen sind, zentral durchs Regierungsviertel. Und ich glaube, noch nie so viele Selfies und Handyvideos entstanden. Und wir haben jetzt die Möglichkeit auch neu bekommen, dass wir eine Turnhalle benutzen können und können dann Bewegungsmöglichkeiten schaffen. Wir haben Kooperationen mit Vereinen, die helfen mit Basketbällen, mit Tischtennisplatten. Und das ist für die Kinder immer, wenn die das dann plötzlich dürfen, boah, eine Riesenfreude, weil sie die letzten Monate nichts davon ja als Gelegenheit geboten bekommen haben. Und diese kleinen täglichen Erlebnisse, die motivieren unglaublich, dass wir uns weiter kümmern und dass wir gerne noch mehr aufnehmen würden. Aber auch uns fehlen dann weitere Räume, um das noch auszuweiten.
Hans-Jürgen Kuhn, Martin Pfaffenrod, ganz herzlichen Dank. Ich lasse Sie aber noch nicht ganz los, nämlich mein Podcast, ja, da wundert sich, ändert immer noch mit einer Frage, endet mit einer Frage, die alle bekommen. Wenn ich einen einzigen Wunsch an die Bildungspolitik frei hätte, welcher wäre das? Also Sie dürfen sich eine Sache wünschen und die Bildungspolitik macht das, aber Sie können sich nicht alles wünschen. Sie müssen sich entscheiden. Also wenn ich einen einzigen Wunsch an die Bildungspolitik frei hätte, Herr Kuhn, was wäre das?
Dass sie sich einen Ruck gibt und mit der Zivilgesellschaft und freien Trägern einen Pakt schließt, um in den nächsten 8 Monaten, ganz anders als bisher gedacht, das Problem der Versorgung zu lösen.
Herr Pfaffenrod, wenn Sie einen einzigen Wunsch an die Bildungspolitik frei hätten, welcher wäre das?
Da Sie das jetzt so allgemein formuliert haben und gar nicht nur in Bezug auf die Ukraine, würde ich etwas sagen, was dann wiederum auch für die Integration gelten kann, nämlich Ressourcen im Bildungssystem bedarfsgerecht verteilen. Das gilt in eigentlich jedem Zusammenhang und auch im Zusammenhang mit der Integration zugewanderter Kinder und Jugendliche. Wir müssen da am meisten unterstützen, wo die größten Bedarfe sind, weg vom Gießkannenprinzip. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde.
Viada wundert sich mit Hans-Jürgen Kuhn, Martin Pfaffenrod. Wir haben gesprochen über ukrainische Schülerinnen und Schüler in Deutschland und Berlin und die Chancen, die wir ihnen durch unser Bildungssystem bieten und manchmal leider auch noch nicht bieten. Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Ganz herzlichen Dank an alle, die zugehört haben. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.